Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Im letzten Moment ist die Demokratie gerettet worden. Das sagen die einen.
Axel Voss hat das Internet kaputt gemacht, sagen die anderen.
Konkret ging es um eine Entscheidung des EU-Parlaments zur Novellierung des Urheberrechts. Aber irgendwie klingen diese Sätze ja austauschbar, bekannt. Wir hören sie immer dann, wenn Politik versucht, digitale Plattformen zu regulieren.
Warum ist das eigentlich so schwer, das Zusammenleben im Netz in einem für alle tragbaren Kompromiss zu gestalten? Und genau dieser Frage wollen wir heute hier in Breitband nachgehen.
Wir haben aber auch einfachere Themen für alle, die einmal von einer Zukunft als Künstlerin oder Künstler geträumt haben, mit ihrer Malerei dann aber doch nicht so ganz weit gekommen sind. Wie wäre es mit künstlicher Kreativität?
Und über die ersten Gemälde, die eine künstliche Intelligenz geschaffen hat und jetzt versteigert werden sollen, sprechen wir nämlich heute noch. Wir, das sind Markus Richter und
Jenny Gensmer, und wir haben auch wieder Netzmusik für Sie mitgebracht, also Songs, die Sie im Netz teilen können, sogar ohne das Upload-Filter was dagegen haben.
Und für alle, die seit der EU-Entscheidung vielleicht ein wenig melancholisch gestimmt sind, haben wir auch ein bisschen Emo-Rock von den Coastal Wives. Die vier kommen aus Denver und das hier ist ihr Song Pine.
Breitband-Topic.
Upload-Filter und Linksteuer. Die beiden Worte haben es zu regelrechten Kampfbegriffen geschafft. Sie stehen für zwei Befürchtungen, die viele Aktivisten, Politikerinnen, aber auch Bürger der Zivilgesellschaft haben, wenn das neue europäische Urheberrecht in Kraft treten soll.
Ja, und dass das geschieht, das ist an diesem Mittwoch sehr viel wahrscheinlicher geworden. Das EU-Parlament hat den Entwurf für eine Richtlinie abgesegnet, den es erst im Juli mit knapper Mehrheit abgelehnt hatte. Axel Voss von der CDU ist der zuständige Berichterstatter. Der musste noch mal ran an den Text und am Mittwoch, da hat er es dann geschafft.
Und das sah man auch. Beide Daumen hoch, Grinsen im Gesicht. Das Bild von ihm hat es in einigen sozialen Netzwerken fast zu einem Meme gebracht. Einem der Phänomene also, die das Internet für viele Nutzerinnen und Nutzer ausmacht. Die Möglichkeit, Bilder, Texte und Videos zu verlinken, zu zitieren oder ganz neu zu erfinden, die ja auch zu einer ganz eigenen und durchaus politischen Form der Meinungsäußerung geworden sind.
Ja, dass man damit aber kein Geld machen kann, das sehen viele Zeitungsverlage, die mit ihren Produkten immer weniger verdienen, natürlich als Problem. Der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger, der Axel Springer Verlag, die FAZ und Boda gehören zu denen, die sich von der Urheberrechtsreform am meisten versprechen. Sie wollen an den Einnahmen der großen Plattformen, die mit ihren Inhalten Geld verdienen, wie sie argumentieren, beteiligt werden.
Und die neue Urheberrechtsreform soll genau das jetzt regeln. Was die streitbaren Punkte in dem Gesetzesentwurf sind und wie es jetzt weitergeht, das erklärt uns Paul Vorreiter.
Ein Erfolg für Verlage und Künstler, eine Niederlage für die Netzgemeinde. So wurde die Urheberrechtsentscheidung in Straßburg weitgehend kommentiert. Aber lässt sich das so einfach sagen? Nach dem Votum des Parlaments scheint eigentlich nur eines klar zu sein. Der Streit um die Richtlinie ist noch lange nicht beendet. Zwei Artikel der geplanten Richtlinie haben im Vorfeld der Abstimmung für besonders viel Streit gesorgt. Darunter Artikel 11, mit dem die Abgeordneten nun ein europäisches Leistungsschutzrecht auf den Weg bringen. Dieses zwingt Online-Dienste dazu, mit Verlagen Lizenzen einzugehen, falls sie deren urheberrechtlich geschützte Inhalte darstellen wollen. Ausgenommen sind Hyperlinks, also die bloße www.adresse. Einzelne Worte dürfen auch lizenzfrei verlinkt werden. Überschriften oder Teasertexte fallen dagegen wiederum unter das Leistungsschutzrecht. Eine weitere Ausnahme gibt es noch. Forschung und der private Gebrauch sollen nicht unter das Verlegerrecht fallen. Für Julia Reda, Abgeordnete der Piratenpartei, wird das folgende Konsequenz haben.
Das Einzige, was Privatpersonen weiterhin tun können, ist nicht öffentliches Verlinken, also zum Beispiel in E-Mails. Das ist davon nicht betroffen. Das heißt also, Blogger oder Webseitenbetreiber dürfen keine Linklisten zu Presseartikeln mehr verwenden. Zum Beispiel ein Sportverein, der Links zu Presseartikeln über seine eigenen Spiele sammelt und da nur die Überschrift verlinkt, der würde gegen das Leistungsschutzrecht verstoßen.
Timo Wölken, SPD-Europaabgeordneter, ist mit Teilen des Kompromisses auch nicht glücklich. Er findet, dass nicht eindeutig geklärt ist, was unter privatem Gebrauch zu verstehen ist.
Es ist gar nicht klar, ob eine Nutzung, das Posten eines Linkes auf Twitter zum Beispiel oder auf Facebook wirklich privat ist. Denn die Plattformen verdienen natürlich mit dem Teilen von Links Geld und sind sehr wohl geschäftlich tätig. Insofern herrscht hier noch Rechtsunsicherheit.
In Deutschland gibt es bereits seit 2013 ein Leistungsschutzrecht. Dort hat es bislang nicht zu nennenswerten Zahlungen der großen Plattformen an die Verlage geführt. Für manche Kritiker Grund genug, das Leistungsschutzrecht insgesamt als gescheitert anzusehen. Sie argumentieren, große Plattformen könnten Verlage unter Druck setzen, vor allem die kleineren, die von den großen Anbietern wie Google News abhängig seien. Joe McNamee, Geschäftsführer von der Vereinigung European Digital Rights in Brüssel.
Man will, dass Google für Google News bezahlt. Aber wenn diese Politik versucht wurde in Deutschland durch Leistungsschutzrecht, hat Google einfach Nein gesagt. Sie haben gesagt an die Verleger, entweder wir bezahlen nicht oder sie bekommen keine Besuche an ihre Internetseiten durch Google News.
In Artikel 13, dem anderen großen Streitpunkt der Reform, ist nun festgeschrieben, dass Online-Plattformen grundsätzlich für Inhalte haften, die ihre Nutzer hochladen. Das heißt, Plattformen sind verpflichtet, die Rechtefrage zu klären. Auch wenn sogenannte Upload-Filter nach langem Hin und Her jetzt nicht mehr explizit in der Richtlinie erwähnt sind, so ist Julia Reda, Piratenparteiabgeordnete, überzeugt, dass Plattformen Erkennungssoftware einsetzen werden, um rechtliche Unklarheiten zu vermeiden.
Es bleibt ihnen erstmal nichts anderes übrig, weil die direkte Haftung eben nicht nur für die Inhalte gilt, die sich monetarisieren, sondern restlos alles, was dort hochgeladen werden kann.
Die Sorge vor Upload-Filtern hatte den Streit vor der Abstimmung im Sommer maßgeblich geprägt. Immer wieder war zu hören, die Filter seien eine kostspielige Technologie, die kleine Plattformen ruinieren könnte. Außerdem seien sie unzuverlässig, würden Parodien oder Verfremdungen nicht von urheberrechtlich geschütztem Material unterscheiden und könnten auch missbraucht werden, um politisch missliebige Inhalte zu stoppen. Der CDU-Abgeordnete Axel Voss, dessen Vorschläge sich nun weitestgehend durchgesetzt haben, empfindet die Debatte als maßlos übertrieben und unbegründet. Er betont immer wieder, auch kurz nach der Abstimmung am Mittwoch, dass Upload-Filter nicht vorgesehen seien. Die Mitgliedsländer sollen Verlage und Plattformen an einen Tisch bringen, damit die sich Lösungen überlegen, die ohne Zensur und Blockieren auskommen. Auch von Nutzern verfremdete Inhalte, neu arrangierte Audio-, Ton- und Bildfragmente seien nicht von dem Artikel 13 betroffen und könnten weiterhin hochgeladen werden.
Der Einzelne ist davon überhaupt nicht betroffen, auch wenn die Kritik vor dem Sommer immer in diese Richtung ging. Also gerade, weil ja auch die ganze Kultur um die Memes herum irgendwie immer eine besondere Rolle spielte. Auch das ist ja überhaupt nicht eingeschränkt durch den Artikel 13.
Der Eindruck verfestigt sich schnell. Die neue Urheberrichtlinie sorgt auch nach der Abstimmung in Straßburg für weitere offene Fragen. Ohnehin ist sie noch nicht beschlossen und kann noch verändert werden. Nach der Entscheidung in dieser Woche wandert die Richtlinie zunächst in die sogenannten Trilogverhandlungen. Das heißt, Kommission, Parlament und Ministerrat besprechen das Regelwerk erneut. Danach muss das Parlament das gesamte Paket nochmal beschließen. Das dürfte kurz vor der Europawahl im Mai 2019 passieren. Sollte sie dort beschlossen werden, wird es danach Aufgabe der Mitgliedsländer sein, die Vorgaben der Richtlinie umzusetzen.
Journalistinnen, Fotografen, Urheberinnen, Autoren. Sie alle verdienen immer weniger Geld mit ihren Inhalten. Ganz im Gegensatz zu den großen Plattformen im Internet. Die werden immer größer, haben kaum Konkurrenz und finden immer raffiniertere Methoden, um Werbung zu schalten und Geld zu verdienen.
Hier sind neue Märkte entstanden, die müssen reguliert werden und das leuchtet auch vielen ein, die sich gegen die Urheberrechtsreform ausgesprochen haben. Wir haben es eben im Beitrag von Paul Vorreiter gehört. Viele fürchten, dass aber die Regulierung, auf die es am Ende hinausläuft, zur Form der Zensur führt oder dass die Vorteile und die Entscheidungshoheit eben bei der Content-Industrie landet.
Wenn also die Idee hinter der Regulierung eigentlich eine gute ist, nämlich dass wir zum Beispiel Urheberrechte dem digitalen Zeitalter anpassen oder dass wir nicht mehr wollen, dass unerwünschte Inhalte im Netz kursieren, warum können wir keine Regulierung finden und keine Form von Regulierung, die auf einem breiten Konsens beruht?
Und genau darüber haben wir mit Christian Katzenbach gesprochen. Der ist Professor für Publizistik und Kommunikationswissenschaft an der Freien Universität Berlin und besucht haben wir ihn im Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Er leitet dort den Forschungsbereich Internet Policy und Governance und den Programmbereich Digitale Gesellschaft. Passt also.
Und unsere erste Frage an ihn war, warum scheint Regulierung immer wieder zu einer blockierenden Kraft zu werden?
Man muss vielleicht noch mal kurz sagen, was für ein Wandel das ist und was das auch mit dieser Google-Suchmaschinen-Studie zu tun hat. Grundsätzlich war es in den USA und Europa in den letzten 20 Jahren so, dass es dieses sogenannte Notice-and-Takedown-Verfahren gibt. Also Plattformbetreiber, Intermediäre, soziale Medien sind grundsätzlich nicht erstmal haftbar für die Inhalte, die sie hosten, die auf ihnen veröffentlicht werden. Sie werden es erst in dem Moment, können sie in die Verantwortung gezogen werden, in dem jemand sie darauf hinweist. Und dann müssen sie reagieren. Diese Urheberrechtsrichtlinie jetzt, die dreht es gewissermaßen um. Da müssen Plattformbetreiber proaktiv handeln, um der Haftung gewissermaßen zu entgehen. Diese Entwicklung hat sich angedeutet in den letzten Jahren. Es gibt eine ganze Reihe von Gerichtsurteilen. Es gibt eine Reihe von EU-Kommissionsinitiativen im Kontext von Hassrede, von terroristischen Inhalten, die Plattform immer mehr in diese Richtung gedrängt haben, proaktiv zu werden. Und die Art und Weise, wie diese Plattformen proaktiv werden, ist, diesen Prozess zu automatisieren, weil sie natürlich sonst mit der Masse an Inhalten nicht zurechtkommen. Es kann natürlich niemand 250 Stunden Videomaterial, das jede Minute auf YouTube hochgeladen wird, kann auch ein besonders großes Inhalte-Moderationsteam nicht händisch durchsehen.
Wie kann man denn einerseits die Plattformen in die Verantwortung nehmen, ihnen aber andererseits nicht die Macht geben, eben über die Veröffentlichung von Inhalten zu bestimmen? Also wie das zum Beispiel beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz oder jetzt aktuell, ne, bei den Upload-Filtern der Fall wäre.
In beiden Fällen meines Erachtens sind die Regelungen einen Schritt zu weit gegangen, überlassen gewissermaßen entweder Automatisierungstechnologien wie im Fall des Urheberrechts, im Fall vom NetzDG, den Plattformen selbst, wie sie es auch immer organisieren, die Entscheidung darüber zwischen legitimen und illegitimen Inhalten zu entscheiden. Und sie müssen sehr schnell entscheiden. Sie haben hohe Anreize, eher mehr runterzunehmen, weil sie sonst in die Haftung genommen werden. Das heißt, der Anreiz zu Overblocking ist relativ hoch. Und das hat natürlich die Folgen, die jetzt diskutiert werden, oder die möglichen Folgen für Meinungsfreiheit, für Vielfalt im Netz, Memes und so weiter.
Gerade dieses Overblocking, kann man vielleicht kurz erklären, ist, wenn also Inhalte geblockt werden, die eigentlich gar nicht gesperrt werden müssten, aber vorsichtshalber gesperrt werden, damit der Betreiber einer Plattform sozusagen nicht vielleicht in Haftung kommt. Genau. Es gibt ja schon sozusagen Gesetz, also das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist eins, wo davor gewarnt wurde, dass es zum Problem wird. Und das wurde ja auch schon untersucht. Wissen Sie da, was sagen, wie konkret Overblocking tatsächlich passiert?
Da sieht man noch nicht viel. Also meines Erachtens hat es nicht dramatische Folgen, aber es ist schwierig zu beurteilen, weil die Zahlen, die Plattformen veröffentlichen, sind vor allem quasi, wie viel wurde denn da eingereicht und wie viel wurde runtergenommen. Aber natürlich nicht, wie viel wurde unrechtmäßig gewissermaßen untergenommen, unter welchen Gründen. Ganz interessant finde ich, was man dort sieht und was auch interessant ist für diese Urheberrechtsnovelle, dass es offenbar einen großen Einfluss hat, wie diese Prozesse gestaltet sind. Also Facebook hat sehr, sehr viele Eingaben bekommen im Kontext des NetzDG, wohingegen Twitter zum Beispiel sehr, sehr wenige bekommen hat. Und aus unserer Sicht, meine Kollegin hat einen kurzen Bericht zu verfasst, liegt es daran, wie der Prozess gestaltet ist. Also wie einfach es ist für Nutzer, da Eingaben zu machen.
Und außerhalb vom NetzDG, gab es da schon Untersuchungen zu Overblocking?
Es gibt für den Urheberrechtsbereich gibt's ein paar Studien. Auch da ist es schwierig, an die Daten zu kommen. Aber es gibt ein paar Kollegen, die das gemacht haben. Zum Beispiel in den USA, Joe Karaganis hat vor ein paar Jahren mit der Google-Suche das gemacht, weil auch da gibt es automatisierte Verfahren oder Eingaben, dass Ergebnisse aus der Suchmaschine rausgenommen werden müssen, also ausgelistet werden aus der Suche. Das war in 2015, hat Google ein paar Milliarden Löschverlangen bekommen für ihre Suche. Und die Kollegen haben dann gewissermaßen ein Sample daraus genommen. Also haben sich zufällig 2000 Ausgewählte von diesen Verlangen mal angeguckt. Die Daten dazu liegen vor, das ist eine der wenigen Sachen, die vorliegen. Und haben sie dann tatsächlich einfach einer juristischen Prüfung unterzogen und kam zum Ergebnis, dass mindestens bei einem Drittel der Fälle es sehr fragwürdig ist, aus juristischer Sicht, die tatsächlich zu löschen. Also gewissermaßen, dass das Verlangen eigentlich juristisch gar nicht gerechtfertigt ist. Und vielleicht noch eine letzte Zahl dazu. Bei den gesamten Löschverlangen kann man sehen, dass Google bei 97% der Verlangen sofort umgesetzt hat, wenn sie automatisch eingereicht wurden von den Rechteinhabern, sind so im automatisierten Prozess, aber nur bei 50% der Verlangen, wenn sie gewissermaßen per Brief, händisch, wie auch immer, eingereicht wurden.
Eine andere Entwicklung, die sich hier andeutet, ist die Gefahr, dass sich Akteure vollkommen aus dem regulierten Raum zurückziehen. Die Los Angeles Times zum Beispiel hat wegen der Datenschutzgrundverordnung entschieden, ihre Seiten für die meisten europäischen Länder gar nicht mehr zugänglich zu machen. Ja. Ein anderes Beispiel wäre, dass man einfach manche Seiten gar nicht sichtbar macht, wie zum Beispiel die spanischen Zeitungen bei Google News. Wie kann man denn verhindern, dass durch Regulierung immer mehr Schranken hochgezogen werden?
Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Also es gibt ja auch die gegenteilige These, dass sich diese Regulierungen gewissermaßen global verbreiten. Also dass die Anwendung zum Beispiel der Datenschutzgrundverordnung sich über Europa hinaus ausstreckt und die Los Angeles Times macht es jetzt so rum, dass sie die Europäer gewissermaßen aussperrt. Andere argumentieren, dass das gewissermaßen zum globalen Standard werden könnte. Und so wird es auch im Kontext jetzt dieser EU-Urheberrechtslinie von manchen befürchtet in dem Fall, dass die Plattformen einfach ihr System komplett umstellen und es nicht nur für Europa allein machen, sondern einfach global. Die andere Sicht ist diese Frage nach so einer Art Fragmentierung des Internets oder Reterritorialisierung des Internets. Die wird schon lange immer mal wieder diskutiert und das gibt es ja auch, dass Twitter und auch Google und Facebook sich anpassen an nationale Regelungen. Die Frage mit China und Iran und anderen Ländern ist nochmal eine andere. Gibt es ein anderes Internet als hier? Aber im europäisch-amerikanischen Kontext sehe ich das jetzt noch nicht so.
Wenn wir über Regulierung im Allgemeinen sprechen, könnte man vielleicht noch woanders eine Grenze ziehen. Nicht nur bei Ländern, sondern zwischen, wie soll man sagen, alten und neuen Geschäftsmodellen. Weil wenn man die politischen Diskussionen beobachtet, diese ganz krassen Entscheidungen sind immer da, wenn es darum geht, ein altes Geschäftsmodell, also Urheberrecht zum Beispiel, ins Digitale zu übertragen. Und bei anderen Sachen, wenn wir zum Beispiel Online-Werbung nehmen, da entsteht fast sowas wie ein Wilder Westen, das Goldgräberstimmung. Da werden persönliche Daten in Echtzeitauktionen versteigert und da findet ganz wenig Regulierung statt. Ist es vielleicht so, dass ich da auch noch so eine Osmose herstellen muss, dass wirklich mal über alles geredet wird und nicht nur darüber, alte Modelle zu behalten zu wollen in einem völlig neuen Lebensraum?
Ich meine, zum einen stehen sich quasi in dieser alten und neuen Welt oder Sichtweise natürlich Interessen gegenüber. Und Politik wird ganz viel durch Interessen getrieben. Also warum kommt ein neues Gesetz? Weil irgendwelche Akteure sagen, da ist Regulierungsbedarf. Das ist vielleicht in dem Beispiel mit Online-Werbung, Micro-Targeting, Dark-Ads auf sozialen Medien und so weiter noch nicht so der Fall, weil gewissermaßen es gibt keine kollektiven oder organisierten Akteure, die da Regulierungsbedarf deutlich machen. Die Politisierung der letzten Monate kann da irgendein Startpunkt sein, aber da gibt es quasi keine starken organisierten Interessen. Wohingegen es bei alten Geschäftsmodellen oder starken Akteuren wie den Verlagen, der Musikindustrie und so weiter, da natürlich quasi starke Interessen und starke Interessenvertretungen gibt. Also ich glaube, dass in den letzten 20 Jahren, wenn wir zu der Urheberrechtsdebatte zurückkommen, die Musikindustrie und die Filmindustrie auch relativ erfolgreich waren, damit das als ein Problem darzustellen. Die Sichtweise, dass das Weiterreichen von Dateien, die Filme, die Musik enthalten, dass das ist Diebstahl ist und nicht Sharing. Und da findet schon auch so ein Kampf von Sichtweisen, Kampf von Diskursen statt, der sich etabliert oder eher entsteht, wenn verschiedene Interessen aufeinander treffen oder quasi die alte Welt auf die neue Welt. Mhm. Insofern ja, das sind sicher Bereiche, in denen es mehr Regulierung gibt und deswegen vielleicht auch schlechtere Regulierung.
Professor Christian Katzenbach war das vom Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Wir haben mit ihm über die Schwierigkeiten von politischer Regulierung im Internet gesprochen.
Und das hier ist Netzmusik aus Indien. Ranjana Setu Prasad wusste mit 6 Jahren schon, dass sie Musikerin werden will und hat sich dran gehalten.
Mit 13 hat sie ihren ersten Song geschrieben, mit 16 einen Musikwettbewerb und damit ersten Vertrag gewonnen. Bei MTV ist sie aufgetreten und hat noch eine Ausbildung zur klassischen Sängerin absolviert.
Und jetzt hören wir sie zusammen mit Aparna Narayanan und dem Song Fusion Wave.
Breitband, Medien und Meinungen.
Und dafür ist Azadi Peshman zu uns ins Studio gekommen. Hallo Azadi.
Hallo.
Wer den Namen Edward Snowden hört, wird in erster Linie an die NSA denken, an Überwachung der US-amerikanischen Geheimdienste. Der Whistleblower hat vor 5 Jahren aber auch die Überwachungstechniken und Taktiken des britischen Überwachungsprogramms Tempora durch den Geheimdienst GCHQ offengelegt und die Massenüberwachung an die Öffentlichkeit gebracht.
Und diese Praxis ist jetzt vor Gericht gelandet. Mit welchem Ergebnis?
Man muss dazu sagen, die Überwachung betrifft nicht nur britische, sondern auch europäische Bürger. Und dagegen haben 2 britische Nichtregierungsorganisationen, der Schriftstellerverband PEN und Constanze Kurz von netzpolitik.org, Beschwerde eingelegt. Und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg hat der Klage Recht gegeben. Constanze Kurz?
Die britische Regierung muss jetzt die aktuelle gesetzliche Regelung, die in Großbritannien besteht und die noch mehr Massenüberwachung erlaubt, natürlich hinterfragen. Das müssen wir auch fordern. Darüber hinaus ist aber auch dieses Urteil ein klares Zeichen dafür, dass die massenhafte, bevölkerungsweite Überwachung von Telekommunikationsdaten mit den europäischen Menschenrechten einfach nicht in Einklang zu bringen ist und von allen europäischen Regierungen überdacht werden muss.
Laut Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention ist der Schutz der Privatheit für alle Europäer ein Menschenrecht, also für diejenigen, die einen europäischen Pass besitzen. Und deshalb verstoßen die Überwachungsprogramme, mit denen sich der britische Geheimdienst zum Beispiel Zugang zu E-Mails verschaffte, gegen die Menschenrechtskonvention und sind dann damit rechtswidrig. Die Überwachung findet ungerichtet statt und die Überwachungsmethoden unterliegen auch keinerlei Kontrolle. Außerdem gäbe es keine Möglichkeit, Missbrauch zu verhindern, zumal auch durch das Überwachungsgesetz viele Behörden bei den Telekommunikationsunternehmen Daten der Kunden anfragen konnten, ohne dass die Bedingungen dafür hinreichend definiert waren. Was das Urteil des EuGH aber nicht berücksichtigt, sind die zahlreichen Änderungen, die es in der Vergangenheit gab, dem Investigatory Powers Act zum Beispiel. Die Auswirkungen der neuen Gesetzesänderungen seien noch nicht klar, das erklärte ein Gerichtssprecher. Und die Kooperation zwischen dem GCHQ und der NSA hat das Gericht auch nicht für rechtswidrig befunden.
Eine andere Enthüllung in dieser Woche betrifft das Unternehmen Tesla. Was ist da passiert?
Belgische Forscher haben einen Weg gefunden, innerhalb von wenigen Sekunden das Modell S zu knacken, also das Auto zu öffnen und damit auch wegzufahren, indem sie den Funkschlüssel der Tesla-Fahrer ausgelesen und kopiert haben. Damit konnten sie dann einen kryptografischen Schlüssel generieren, mit dem sie dann problemlos das Auto öffnen konnten.
Also einbrechen ohne Spuren zu hinterlassen, weil der Funkschlüssel des Elektroautos nur durch eine 40-Bit-Verschlüsselung gesichert ist oder einfacher gesagt, die Zahl der möglichen Schlüssel sind ziemlich überschaubar. Aber das ist doch trotzdem wahrscheinlich irgendwie aufwendig, das zu machen.
Auf jeden Fall. Man braucht dafür 600 Euro teure Computer bzw. Funktechnik und man muss an dem geparkten Auto vorbeigehen, also circa einen Meter davon entfernt sein, um den Schlüssel auslesen zu können. Über größere Entfernung funktioniert der Hack also nicht. Das Unternehmen hat aber mittlerweile darauf reagiert, den Hackern eine Prämie gezahlt und Kunden älterer Tesla-Modelle mit einem Software-Update Abhilfe geschaffen. Allerdings ist damit nur ein Teil der Sicherheitslücke geschlossen, denn die Schwachstellen in dem Verschlüsselungsalgorithmus, der die Schlüssel generiert, die gibt es immer noch.
Und um Sicherheitslücken geht es auch im nächsten Thema. Einer Studie zur Cybersicherheit des Branchenverbands Bitkom und des Bundesamts für Verfassungsschutz. Was ist dabei rausgekommen?
Die Studie belegt, dass 7 von 10 Unternehmen bereits Opfer von Cyberkriminalität geworden sind, die Industrie also Angriffen von Schadsoftware ausgesetzt ist, die Sicherheitslücken ausnutzen. Durch Datendiebstahl, Spionage und Sabotage sind in den vergangenen 2 Jahren ein Schaden von 43 Milliarden Euro entstanden. Das größte Problem stellen unentdeckte Sicherheitslücken in Unternehmen dar, die auch weiterhin unentdeckt bleiben, wenn Behörden und Nachrichtendienste kein großes Interesse daran haben, diese Lücken zu melden oder auch öffentlich zu machen. Und darauf besteht zumindest der Verfassungsschutz. Sicherheitsforscher hingegen meinen, dass man genau dort ansetzen muss, um die erforderliche IT-Sicherheit herzustellen. Worauf sich sicher alle Beteiligten der Studie einigen können, ist, dass man die Mitarbeiter der Unternehmen in Sachen Cybersicherheit schulen muss, um sich vor potenziellen Angriffen zu schützen.
Ja, sind wir mal sehr gespannt, wie das aussieht. Vielen Dank, Azadeh. Die Links zu den Medien und Meinungen gibt es auf breitband.deutschlandfunkkultur.de, wo Sie auch unsere nächste Musik zum Download finden. Vom Singer-Songwriter Miriam Maravi aus Arizona, Kids at Risk.
My limbs quiver, 'cause you are so cold, so cold, so cold. How was I supposed to know? All parents are liars, and all kids are at risk, content with starting fire. Can't buy you over the counter.
Breitbandbesprechung.
Mitte Oktober will das Auktionshaus Christie's ein Porträt versteigern, auf dem Edmond Bellamy zu sehen ist. Experten schätzen, dass das Gemälde 7.000 bis 10.000 Dollar bringen könnte. Nicht gerade viel auf dem Kunstmarkt, aber doch was Besonderes.
Denn Edmond Bellamy gab es gar nicht. Er ist Teil einer fiktiven Familie, die sich die Künstlergruppe Obvious ausgedacht hat und die von einer künstlichen Intelligenz gezeichnet wurde.
Der Algorithmus wurde damit trainiert, dass er sich 15.000 Porträts aus mehr als 600 Jahren durchgearbeitet hat und jetzt solche Porträts eben selbst generieren kann.
Und ein Ergebnis ist eben das Bild von Edmond Bellamy, das angeblich das erste KI-Gemälde sein soll, das versteigert wird. Ist das jetzt eine echte Sensation, die den Kunstmarkt umkrempeln wird? Oder ist das eher so eine Art gelungener Marketing-Gag der Künstler oder des Auktionshauses?
Darüber und über die Frage, ob Algorithmen kreativ sein können, haben wir mit Samim Weniger gesprochen. Er ist Designer und arbeitet in den Bereichen maschinelles Lernen, Mensch-Maschine-Interaktion, generatives Design und Kreativität.
Wie sich für ein ordentliches Gespräch über Kunst gehört, haben wir ihn in einem Berliner Café getroffen und wollten als erstes von ihm wissen, welche Informationen aus den verarbeiteten Gemälden für den Algorithmus eigentlich relevant sind, um eigene Bilder zusammenzusetzen.
Das ist in diesem speziellen Fall ein Algorithmus, der heißt Generative Adversarial Networks, kurz GAN, das sieht man sehr oft. Und das ist, wenn man mal das Wort künstliche Intelligenz wegnimmt, dann ist das eigentlich ein statistisches, mathematisches Modell, das Pixel kriegt, also ein Bild, egal was es ist, ein Gesicht oder in diesem Fall halt Paintings, und im Prinzip eine statistische Analyse betreibt über 10.000 von diesen Bildern, also dass er dann guckt, hier sind grüne Pixel und hier sind rote Pixel, und das kommt sehr oft so vor in diesen Zusammenstellungen. Und dann optimalerweise lernt er so eine Art ein Modell, was so ein durchschnittliches Bild ausmacht. Und wenn das fertig ist, man nennt das Training, dann kann man das Modell fragen, dass er mir sozusagen das prototypische Bild wieder rausgibt. Und der generiert dann aus, was er gelernt hat, ein prototypisches Bild raus. Ja.
Das heißt, das funktioniert auch umso besser, je eher man in einer einzelnen Epoche bleibt.
Das ist korrekt. Also man kann, wenn man sehr eine Vorauswahl trifft, man sagt zum Beispiel, ich nehme nur Bilder aus der Renaissance, dann kriegt man natürlich dann nur solche Sachen auch dabei raus. Und bei dem Punkt ist auch so ein bisschen die sogenannte KI, künstliche Intelligenz, dann ein bisschen, das Wort ist ein bisschen grandios, wenn du mich fragst, weil das ist die Vorselektion, der Mensch hier betrifft, maßgeblich eigentlich, was dabei rauskommt, beeinflusst. Also sehr, sehr maßgeblich. In der Machine Learning-Welt nennen wir das Overfitting. Das ist eigentlich ein sehr negativer Punkt. Das bedeutet, wir haben zu wenige Daten denen gegeben und wir haben zu sehr so die Auswahl getroffen auf der menschlichen Seite. Und dann behaupten wir, das ist so ein künstliche Intelligenz, ein Golem beinahe, der dann das selber macht. Aber eigentlich in den meisten Fällen ist das so die Vorauswahl des Menschen, die, was dabei rauskommt, dann auch definiert.
Kann man das trotzdem in einer bestimmten Form benennen, wie viel tatsächliche künstliche Kreativität in solchen Bildern steckt? Also ist es tatsächlich nur reine rechnerische Leistung, also die Neuordnung von Informationen nach vorgegebenen Kriterien? Oder kann man schon sagen, dass die KI an einer Stelle kreativ wird und Informationen selbstständig anordnet?
Wir wissen eigentlich gar nicht, auch bei den Menschen genau, was die Kreativität ausmacht. Das ist in der Wissenschaft eine sehr unterentwickelte Forschungssache da noch. Also es ist ein kompliziertes Thema. Und jetzt so salopp zu sagen, na, das, was dabei rauskommt, ist kreativ. Ich glaube, das wäre so ein bisschen zu, da würde man ein bisschen vorgreifen. Das ist, da muss man ein bisschen differenziert rangehen.
Man könnte es ja mit einem platten Kalenderspruch versuchen zu beantworten, Kunst liegt im Auge des Betrachters.
Das ist sehr
wie ist das denn, wenn man diese Bilder, die solche KIs, nennen wir sie jetzt mal weiterhin, wie die Macher das auch sagen, generieren. Kann man die als Mensch gut unterscheiden von den anderen? Oder?
Im Moment auf jeden Fall. Also da gibt es Qualitätsprobleme bei diesen Algorithmen. Das hat vor 2 Jahren noch mit der Auflösung zu tun gehabt. Da haben wir so kleine 128x128 Pixelbilder generiert. Das war so das höchste der Gefühle vor ein paar Jahren. Und da konnte man natürlich schon anhand rein von der Qualität sagen, na, das ist halt ein Pixelhaufen und nur Engineers oder so würden das überhaupt interessant finden. Mittlerweile sind wir doch bei der Qualität, ist es viel besser geworden. Wir können große High-Resolution-Bilder generieren. Aber immer noch haben wir so Artefakte in diesen generierten Bildern. Also da gibt es zum Beispiel Nasen, die, wenn das jetzt trainiert ist, auf ganz vielen Gesichtern, das ist so ein Testcase, der oft gemacht wird, da wird die Nase nicht richtig abgebildet oder die Augenlider können nicht, die Resolution reicht dann nicht aus, um die Augenlider zu erfassen und so weiter. Also im Moment kann man als Mensch sehr schnell noch, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema befasst, sagen, na, das wurde generiert von der Maschine. Ein bisschen komplizierter wird es, wenn man abstrakte Sachen generieren möchte. Also ich habe jetzt das Beispiel von menschlich Gesichter generieren angebracht, aber wenn man komplett abstrakte Sache, Mondrian oder sowas machen möchte, entsprechend kommt da was Abstraktes dabei raus und dann ist es natürlich dann sehr schwer zu sagen, ist das eine Maschine, die das gemacht hat oder war das vielleicht sogar mein Hund? Das könnte ja auch sein. Also da wird es komplizierter, dann wird es philosophisch, was ist Kunst und so weiter und so fort.
Vielleicht können wir uns mit einer Frage tatsächlich darauf einlassen. Was sagen Sie dann oder haben Sie Bilder schon gesehen, wo Sie sagen würden, das ist irgendwie ein kreatives Bild, auch wenn ich weiß, dass es von einer KI erstellt worden?
Auf jeden Fall. Also ich gebe ein Beispiel aus der Designwelt. Ich glaube, das ist einfacher, da den Punkt zu machen. In der Gaming-Industrie haben wir seit circa 10 Jahren einen großen Umschwung erlebt. Das nennen die Procedural Generation, PCG. Und da geht es darum, dass wir die ganzen Artefakte in den Game-Welten, die Autos, die Städte, die Bäume und so weiter und so fort, das wird mittlerweile alles algorithmisch hergestellt, aus Kostengründen, weil diese Game-Welten immer größer werden und man kann da nicht mehr so handmäßig rangehen, jeden Baum selber machen. Und in dem Bereich ist die Qualität eigentlich perfekt. Wenn du so einen generierten Baum siehst, man kann da nicht mehr auseinanderhalten, ist das jetzt menschlich erstellt worden oder maschinell. Und das ist industriell eigentlich gang und gäbe. Also die Industrie hat das komplett verinnerlicht und es wird nur noch so gemacht. Ich glaube, da kann man schon einen Punkt machen. Das ist angewandte Kreativität, das ist nicht Kunst, sondern Design, angewandte Kreativität. Aber das wird von Millionen von Leuten täglich konsumiert und das bringt denen schon auch Freude. Also in den Spielen kann man da die Freude ja messen und so weiter.
Wenn man das jetzt mal zurückbezieht, kann man ja sagen, also sowohl in den Computerspielen Sachen als auch die Gemälde bei diesem generativen Algorithmus sind ja mal überspitzt gesagt mehr vom selben. Also empfinde nach, was geht. Jetzt gibt es aber, also im Zuge dieser Auktion ist auch was anderes bekannt geworden von der Rutgers University. Da gibt es einen Algorithmus, der soll kreativ statt generativ sein. Also der soll auf Neuigkeiten trainiert worden sein. Und da kommt tatsächlich abstrakte Kunst raus. Also bewegen wir uns dahin, dass auch aus dem Algorithmus etwas Neues erschaffen kann und nicht mehr vom selben?
Ja, also neu auf Englisch Novelty ist ein Begriff, den man auch mathematisch definieren kann. Da kann man also gucken, wie wenn man die Bilder jetzt nimmt, wie weit weg ist ein Bild von einem anderen in einem räumlichen Sinne. Und anhand von dem kann man auch sagen, generiere mir etwas, Maschine, das möglichst anders ist, als was du schon gesehen hast und generiert hast. Ich habe da zum Beispiel vor 2 Jahren ein Projekt gemacht, da ging es um Musikgenerierung mit Novelty Search. Dass die Noten, die die Maschine generiert, eigentlich die einzigste Regel, die die Maschine befolgt, ist, generiere was Neues, das du noch nie generiert hast oder gesehen hast. Und man kann sich das sozusagen als eine Grenze anschauen, die man konstant nach vorne drückt ins Unbekannte. Und dann kriegt man schon so Alien-Musik dabei raus, das halt einfach immer versucht, was Neues zu sein. Ist, ich sage mal, 98% komplett ungenießbar, was dabei rauskommt für den Menschen jetzt, weil da kommt man wieder ins Kulturelle. Musik ist sehr kulturell behaftet, historisch und so weiter. Und wenn das nur neu ist, nach mathematischen Gesichtspunkten, ist es eigentlich, ja, das ist nicht wirklich nützlich. Aber interessant auf jeden Fall. Also das ist ein sehr aktiver Forschungszweig in der Computational Creativity Welt und hat, ich sage mal, es ist untererforscht. Das sind Novelty, Neuigkeiten, das ist ein Aspekt, aber da, wenn man da weitergeht, geht es zum Beispiel auch um Surprise Search. Das ist ein anderes, wenn wir das Thema weiterspinnen. Also wie sehr hat mich das erstaunt? Nicht nur, dass es neu ist, sondern erstaunt. Und solche Modelle werden jetzt auch entwickelt. Das ist sehr interessant.
Samim Winiger war das über generative Kunst und ihren Marktwert.
Was mich die ganze Zeit gefragt habe, ist ja, wie werden wir in Zukunft festlegen, ob etwas ein Kunstwerk ist, wenn diese künstlichen Künstlerinnen-Intelligenzen dann irgendwie am Dutzendband Dinge ausspucken, die man auch beliebig reproduzieren kann, weil sie digital erstellt wurde. Was ist dann ein Kunstwerk? Und weil er ja gerade auch gesagt hat, ja, bei Computerspielen kann man ja messen, was Spaß ist. Vielleicht wird in Zukunft so, beim Betreten einer Galerie bekommt man so ganz viele Dinger vorgesetzt und dann wird gemessen, wo man bewegt ist. Und wenn mehr als 100 Menschen bewegt werden, dann ist es Kunst.
Mit dem Messen finde ich jetzt tatsächlich eine steile These und mal schauen, ob das irgendwann kommt. Aber was heißt in Zukunft messen? Was mir immer wieder auffällt, gerade bei moderner Kunst, ist, dass ich stehe vor so einem Kunstwerk und verstehe relativ wenig bis zu dem Zeitpunkt, wo ich darüber informiert werde, über einen Guide, ja, oder ich lese irgendwas darüber. Und nach werden mir die Umstände klar, mir wird die Intention klar. Ich verstehe, wie der Künstler oder diese Künstlerin zu diesem Kunstwerk gekommen ist. Und auf einmal passiert das, ja, dass Kunst sich berührt und du hast einen Zugang zu dem Kunstwerk. Und ich glaube, hier ist es so ähnlich, wenn Kunst auch über Algorithmen entsteht und wir aber mehr über die Leute wissen, die diese Algorithmen schaffen. Was wurde versucht, hier zu kombinieren? Welche Mechanismen wurden vielleicht angewandt und so ein bisschen, ja, Personenkult, möchte man fast sagen, entsteht. Ich glaube, dann wird auch diese automatisch generierte Kunst zu Kunst.
Ich hätte noch eine Gegenthese oder eine Erweiterung, würde nämlich sagen, man hat dann zwei künstliche Intelligenzen. Die eine macht das Bild und die andere entwirft den von dir geforderten Beschreibungstext.
Okay.
Na gut.
Gucken wir, ja, okay. Das können wir erst rausfinden, wenn wir dann irgendwann mal in so eine Galerie gehen, wo beide KIs installiert sind.
Genau, in die KI-Galerie. Gut, wir kommen jetzt hier von der Kunst zum Sehen, zum Kunst zum Hören. Zumindest die Beschreibung passt dazu. Wolf J. will nämlich mit seiner Musik ab jeder Norm die Seele berühren. Ist doch genau sowas, oder? Sagt ja. Er zumindest selbst. Mal hören, ob das mit High Sierra gelingt.
Nachdem wir gerade über Algorithmen und Porträts gesprochen haben. Und darüber, wie man die nachbauen kann, lassen wir jetzt unsere Gesichter von einem Programm auf ihr künstlerisches Wiedererkennungspotenzial analysieren.
Eine menschliche Frage: Wer bin ich? Wie sehe ich aus? Wie das Mädchen von Vermeer? Eine Bardame von Manet oder eine Dirne von Kirchner? Welches Gemälde entspricht dem eigenen Selfie am ehesten?
Wer sich das auch fragt, kann Art Selfie fragen. So nennt sich eine neue Funktion in Googles App Arts and Culture, die mithilfe künstlicher Intelligenz nach Ähnlichkeiten zwischen Selfies und Gemälden sucht.
Und Nils Altland hat sie für uns ausprobiert.
Und los geht's. Es öffnet sich eine Kamera mit einem Rechteck in der Mitte. Ich vermute mal, da soll mein Gesicht rein. Recht freundlich. Und es tauchen kleine Sternchen auf. Errechnet. Ah. Okay. Hendrik Hasenberger von David Klöcker Ehrenstrahl. Ein ganz schön wild aussehender Mann, aber Haarfarbe, Bart, Stimmen, Augenfarbe auch.
Ich finde meinen schwedischen Kunstdoppelgänger ganz sympathisch. Auch wenn ich nicht ganz so viel Glück hatte wie eine Frau aus St. Louis. Ihr zeigte die App das Porträt ihrer eigenen Urgroßmutter, die ihr verblüffend ähnlich sieht. Die Frau ist die Urenkelin des Malers George Bellows, der auf dem Bild seine Ehefrau porträtierte. Andere Nutzer hingegen sind nicht so glücklich mit den Ergebnissen. Als die App im Januar in den USA viral ging, wurde sie als rassistisch kritisiert. So beschwerten sich etwa Menschen asiatischer Herkunft, dass sie ihnen nur eine Handvoll entsprechender Bilder anbot. Ebenso ärgerten sich Frauen, die die App mit abgebildeten Männern verglich.
Das resultiert eben aus der Art und Weise, wie man den eigentlichen Bildinhalt, in dem Fall von dem Selfie, technisch beschreibt. Wenn dort keine Information über das Geschlecht drin enthalten ist, dann kann ich natürlich keine entsprechenden Treffer in der Datenbank so finden, dass der Benutzer sich repräsentiert fühlt.
Christian Schulze vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Kaiserslautern befasst sich in seiner Forschung mit Bilderdatenbanken. Für ihn ist eine Technologie nur so gut wie die zugrunde liegende Datenbank. Doch deren Größe allein reicht nicht aus.
Selbst wenn 100.000 Gemälde dort in der Datenbank wären oder 1 Million, wenn wir uns die Anzahl der Menschen anschauen, ja, dann ist da ein deutliches Missverhältnis. Und natürlich gibt es nicht für jeden eine exakte Entsprechung in der Datenbank.
Diese besteht laut Google aus mehreren 10.000 Gemälden, Zeichnungen und Stichen aus rund 650 Museen in mehr als 70 Ländern. Seit 2011 digitalisiert der Konzern Kunstsammlungen auf der ganzen Welt. Diese werden online erlebbar mit virtuellen Rundgängen oder 360-Grad-Videos. Für Christina Haag, stellvertretende Generaldirektorin der Staatlichen Museen zu Berlin, profitieren die Museen von dieser Zusammenarbeit.
Ich bin der festen Überzeugung, dass mehr Menschen die staatlichen Museen nicht kennen, als Menschen, die sie kennen. Und wir sollten dorthin gehen, wo diese Menschen, die uns nicht kennen, unterwegs sind. Und Google ist da ein herausragender Partner für uns, weil dort einfach mit den neuen technischen Entwicklungen experimentiert wird. Und wir experimentieren gerne mit.
Erst diese Woche feierten die staatlichen Museen und Google die Erweiterung ihres Angebots um die Berliner Museumsinsel. Und das Angebot soll in Zukunft weiter ausgebaut werden. Damit will Haag neue Zielgruppen erreichen. Ob das neue Art-Selfie allerdings dazu beiträgt, da ist sie sich nicht ganz sicher. Ausprobiert hat sie es jedenfalls schon.
Ja, aber Sie möchten nicht wissen, was bei rausgekommen ist. Das ist natürlich eine nette Spielerei und je nach Tagesform, ob Sie ausgeschlafen sind oder nicht, sage ich mal, oder gut oder schlecht gelaunt, kommt immer was anderes bei raus.
Damit ist ein weiteres Problem der App benannt. Wenn man nicht gerade ein biometrisch korrektes Foto macht, erhält man bei jedem Versuch andere Ergebnisse. Die Ähnlichkeit zu jedem Match wird mit einer Prozentzahl dargestellt. Diese sorgte bei einigen Nutzern bisher aber eher für Verwirrung. Christian Schulze vom DFKI in Kaiserslautern erklärt:
Ja, die Zahl sagt im Prinzip etwas darüber aus, wie sicher sich das System ist, dass es einen guten Treffer hat. Also man bezeichnet sowas als Konfidenzmaß. Üblicherweise ist der blanke Zahlenwert aber nicht sehr aussagekräftig. Das heißt im Prinzip nur, dass es keine besseren Treffer in der Datenbank gibt, die einen höheren Wert erzielen würden.
Neben diesen technischen Einwänden rief die App in den USA die Datenschützer auf den Plan. In den Bundesstaaten Texas und Illinois waren die Bedenken gegen die Gesichtserkennungstechnologie so groß, dass die App dort nicht veröffentlicht wurde. Es überrascht umso mehr, dass eine solche Diskussion hierzulande bisher ausbleibt. Gesundes Misstrauen gegenüber amerikanischen Tech-Konzernen gehört hier schließlich zum guten Ton. Google selbst bestreitet jedenfalls, die Fotos für andere Zwecke zu nutzen. So versichert Pressesprecher Ralf Bremer.
Die Bilder werden nicht hochgeladen, sondern die Bilder bleiben auf dem Gerät des Nutzers und sie werden auch wirklich nur für diese spezielle Funktion, das heißt für die Durchführung dieses sogenannten Art-Selfies verwendet. Das heißt, der Abgleich des eigenen Fotos, des Selfies mit den Kunstwerken findet auf dem Gerät selbst statt. Dort findet das Matching statt und das Bild des Nutzers wird für keine andere Anwendung verwendet.
Dafür spricht auch, dass sich die App benutzen lässt, ohne dass man sich dafür mit einem Google-Konto anmelden muss. Die Suche nach dem Kunstdoppelgänger ist datenschutzrechtlich also eher unbedenklich. Dass sich die Nutzer dadurch nachhaltig für die Malerei begeistern, das ist von dem Gimmick aber eher nicht zu erwarten.
Aber zumindest löst es wahrscheinlich bei vielen Leuten diesen Impuls auf, ich will auch mal sehen. Frau Gensmer, haben Sie das mal ausprobiert?
Ja, ich wollte auch mal sehen.
Und?
Tatsächlich. Es kam dann ein Bild von Scheherazade raus, wo ich mich dann doch schon gewundert habe, weil ich mich bisher jetzt nicht so für den persischen Typ gehalten habe, wenn ich ehrlich bin. Wie ist bei dir?
Ich habe das in meiner Timeline gesehen. Also alle haben das ausprobiert und haben sich drüber lustig und dachte so, nein, ich möchte das nicht. Weil Google, ich möchte sagen, nicht, dass Google mein Gesicht verarbeitet. Und jetzt war ja gerade der O-Ton von Google spricht, der sagt, ja, kein Problem. Und ich denke aber trotzdem so, die Firma, die neulich sozusagen wo rausgekommen ist, die tracken die Location von Telefonen, obwohl man es ausgeschaltet hat. Ich werde, glaube ich, darauf verzichten. Vielen Dank.
Und jetzt habe ich das auch gemacht. Aber an einem anderen Telefon ist es gewesen.
Immerhin.
Macht es nicht besser. Okay, ich würde sagen, wir verabschieden uns an dieser Stelle. Das war Breitband im Deutschlandfunk Kultur, wo es gleich mit den Nachrichten weitergeht. Und danach mit dem Theatermagazin Rang 1 mit Janis Elbira.
Bevor das aber losgeht, noch eine letzte Netzmusik, die Sie mit allen anderen Informationen und Links zur Sendung auf breitband.deutschlandfunkkultur zum Download finden. Und diese letzte Netzmusik kommt aus Japan von Nico0227. Der Titel hat den schönen Namen Feel My Emotions.
Und wir sind Jenny Gensmer und
Markus Richter und sagen Tschüss.
Tschüss.